Ja, vielen Dank, Andreas, dass du das berühmte Augustinus-Zitat schon vorgetragen hast. Dieses Zitat steht seit 16 Jahren auf meinem Internetblog und ich vermute, das ist der Grund, warum ich eingeladen wurde, heute zu dem Thema was zu sagen. Wie auch immer, ich freue mich, heute Nachmittag hier mit euch gemeinsam von Augustinus, dem Kirchenvater, zu lernen. Wir werden zunächst mal einen Blick werfen auf wichtige Lebensstationen des Kirchenvaters, denn nicht jeder ist mit seiner Biografie vertraut und es hilft uns zu verstehen, ja, woher kommt dieser Mann eigentlich, was hat er erlebt, was hat ihn bewegt, dann seine berühmten Bekenntnisse zu schreiben, aus denen dieses Zitat stammt. Und dann werden wir uns genauer anschauen, warum nach Augustinus der Mensch nur in Gott sein Glück und seine ersehnte Ruhe finden kann. Dafür werden wir dann dieses Eingangszitat im Kontext, der Kontext ist immer König, im Zusammenhang des ersten Absatzes seiner Bekenntnisse studieren. Ich bin, das ist das richtige Stichwort, Studienleiter. Das heißt, ich bin dafür bekannt, dass meine Vorträge eine enorme Informationsdichte bieten. Das ist die schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, dass die Folien, die ich vorbereitet habe, im Internet heruntergeladen werden können. Also die Zitate, die ich jetzt nicht alle sklavisch vorlesen werde, die findet ihr auf dieser Folie. Die könnt ihr auf der Adresse, die da irgendwo eingeblendet wird. Ja, genau, da hinten ist sie. Da könnt ihr das dann herunterladen und euch zu Hause nochmal anschauen. Ja, also, wer war der Kirchenvater Augustinus? Er wurde 354 im heutigen Algerien, also in Nordafrika, geboren. Er war tief verwurzelt, aufgewachsen in der Kultur der Antike und wurde besonders durch seine Mutter Monika christlich erzogen. Also diese Monika spielt eine große Rolle im Leben des Augustinus. Er schrieb später dann, dass er schon im Mutterschoß mit dem Salz des Kreuzes oder den Mutterschoß mit dem Salz des Kreuzes gewürzt verlassen hat, dass er als kleines Kind schon die Religion, die christliche Religion von seiner Mutter eingepflanzt bekommen hat. Also seine Mutter war eine tiefgläubige Frau, die sehr viel für ihren Sohn gebetet hat. Als Augustinus 17 Jahre alt war, hat er sich angemeldet, wir würden heute sagen, für den biblischen Unterricht, weil er die Taufe empfangen wollte. Aber diese Taufe wurde dann aufgeschoben, denn voller Wissbegier und Neugier distanzierte sich Augustinus überraschend vom Glauben seiner Mutter und er hat sich für die heidnische Philosophie geöffnet. Der Grund für seine Entkehrung war, dass die Bibel seinen hohen literarischen Ansprüchen nicht genügte. Er liebte Literatur, er las viele Bücher und er sagte, ja, okay, die Bibel ist ganz interessant, aber meine Ansprüche sind höher. Und er führte während dieser Periode ein ziemlich ausschweifendes Leben. Aus der Verbindung mit einer Geliebten ging sein Sohn Adeodat hervor, der schon mit 17 Jahren dann gestorben ist. Augustinus war sehr begabt und er war sehr fleißig. Bereits als 20-Jähriger war er Lehrer für Rhetorik in Karthago, wir würden heute sagen Lehrer für Philosophie. Mit 29 Jahren bekam er eine Berufung als Professor am kaiserlichen Hof in Mailand. Und dort folgte er für ungefähr 9 Jahre der Religion der Manichäer. Wir werden jetzt nicht groß darauf eingehen. Das ist eine gnostische Religion, die von einem Perser gegründet wurde. Und der Mensch wird erlöst durch die richtige Erkenntnis. Das ist der gnostische Einfluss. Augustinus hat sich nach einiger Zeit dann wieder abgewandt. Er war sehr enttäuscht und er öffnete sich für die Philosophie von Plato und Cicero. Und er war ständig auf der Suche. Er sagte einmal, er sei in Mailand gewesen, um mit glühendem Verlangen nach Wahrheit und Weisheit zu suchen. Und zugleich geriet sein Leben immer tiefer in den Abgrund. Das Einzige, was ihn davon abhielt, noch weiterzugehen, war die Todesfurcht und es war die Angst vor dem letzten Gericht, die sich in ihm festgesetzt hatte. Er schreibt das in seinen Bekenntnissen, dass er immer noch Angst hatte vor dem letzten Gericht, sonst wäre er noch weiter gegangen. Sein Leben war gezeichnet von seinem ausschweifenden Leben und es ging ihm so schlecht, dass er seine Stelle als Professor aufgeben musste. Und es gab dann eine ganz überraschende Wende, als er die Predigten des Ambrosius hörte, auch ein wichtiger Kirchenvater aus Mailand. Er war hochgebildet und er hat bereits die Rettung aus Glauben in seiner Verkündigung betont. Und Augustinus war von ihm angezogen, weil er die Rhetorik so liebte. Und der Ambrosius hatte einen gewaltigen Wortschatz. Er war wirklich ein sehr begabter Verkündiger. Und das hat den Augustin stark beeindruckt. Er hat ihm zugehört. Hinzu kam, dass er ein etwas befremdliches Heilungswunder miterlebte. Man hat ihm davon erzählt, dass im Umfeld des Ambrosius ein blinder Mann auf einmal das Augenlicht zurückgeschenkt bekam. Und es haben so viele Leute dem Augustinus davon berichtet, dass er dachte, das muss echt sein, das kann nicht erfunden sein. Vor allem waren es die Predigten des Ambrosius, die in dem Suchenden arbeiteten. Er begann, die Botschaft des Neuen Testaments nach und nach besser und besser zu verstehen. Und im Jahre 386 erlebte er im Garten seines Mailänder Hauses seine Bekehrung zum christlichen Glauben. Er führte zunächst ein Gespräch mit Freunden, hat sich dann aber zurückgezogen unter einen Feigenbaum. Und er war gequält von Todessehnsucht. Er schreibt, wie lange noch das Morgen, ja morgen, warum nicht gleich, warum nicht in dieser Stunde meine Schmach beenden? Und in diesem Augenblick hörte er aus dem Nachbarhaus eine Kinderstimme, die zu ihm rief, komm und lies, tolle Lege, komm und lies. Er wiederholte das. Aber was sollte Augustinus lesen? Er hatte nichts dabei. Er ging zu seinem Freund Alypius, dem hatte er zuvor sein Buch mit den Paulusbriefen in die Hand gedrückt. Und er schlug dieses Buch auf und er landete so exprompto bei Römer 13, 13 bis 14, wo steht, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr der Begierde verfallt. Für Augustinus war sofort klar, Gott hat jetzt direkt zu ihm gesprochen, durch den Apostel Paulus. Es hat ihn hammerscharf getroffen. Das war genau seine Situation. Und kaum hatte er diesen Satz gelesen, wurde sein Herz erleuchtet und eine Gewissheit zog ein und alle dunklen Zweifel verschwanden. Und sein Freund Alypius las dann noch weiter bis dahin, wo steht, den Schwachen aber im Glauben nehmt an. Und er dachte, da bin ich gemeint. Und er hat sich dann ebenfalls bekehrt. Und dann sind sie zusammen zur Mutter von Augustinus gegangen, zu Monika, und haben erzählt, was da passiert ist. Und sie ist in Freudentränen ausgebrochen und hat ein gewaltiges Dankgebet gesprochen, denn ihre jahrelangen Gebete im Blick auf ihren Sohn, sie sind endlich erhört worden. Rückblickend deutete Augustinus diese Erfahrung nicht als seine Bekehrung zu Gott, sondern als eine Bekehrung, die Gott an ihm herbeigeführt hat. Er schrieb, du hast mich ja bekehrt zu dir. Mit der Bekehrung seines Herzens mit der Bekehrung von Augustin begann ein langer Prozess, in dem sein Herz und sein Denken stark verändert wurde. Er hat sich intensivst mit der Heiligen Schrift auseinandergesetzt. Er hat das Verhältnis von Glaube und Vernunft, von Natur und Gnade versucht zu ordnen und dort Gewaltiges geleistet. Er hat sich dann in eine Klostergemeinschaft zurückgezogen. Er ist erstmal Ältester einer Gemeinde geworden und dann wurde er Bischof der Stadt Hippo. Gott mutete dem Augustinus bis zu seinem Lebensende sehr viel zu. Er musste mit sehr vielen Irrlehren kämpfen. Der Donatismus, das waren Christen, die wollten ein sündfreies Leben einfordern und waren in Nordafrika sehr populär, haben die Kirchen sehr stark bedrängt und Augustinus musste sich lange mit ihnen auseinandersetzen. Dann kam der Pelagius, ein irischer Laienmönch, der sagte, es gibt nicht sowas wie eine Ursünde, die irgendwie Auswirkungen auf das Leben der Christen von heute hat. Sünde ist nur Gewohnheit und nicht mehr. Und wir müssen einfach lernen, so zu leben, wie Gott das möchte. Wir können das aus eigenem Vermögen. Wir sind gut geschaffen. Pelagius war also so etwas wie ein christlicher Humanist. Und Augustinus musste dagegenhalten. Er hat immer betont, dass der Mensch nicht selbst aus eigener Kraft zu Gott kommen kann, sondern erst Gott seine liebende und gnädige Zuwendung an Jesus Christus es möglich macht, dass wir mit dem heiligen Gott, dem Vater, versöhnt leben können. Das vierte christliche Jahrhundert war geprägt von dem Niedergang des Römischen Reiches. Augustinus' Hauptwerk, der Gottesstaat, entstand in dieser Zeit, 413 bis 426. Und er schrieb es in der Zeit, als Rom schon gefallen war. 410 ist Rom gefallen. Und es gab große Fragen. Wie geht es jetzt weiter mit der christlichen Kirche? Und Augustinus hat damals schon etwas gesagt, was Luther und die Reformatoren noch deutlicher herausgearbeitet haben. Er hat gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen dem weltlichen Reich und einem geistlichen Reich. Und auch wenn Rom untergeht, die christliche Stadt, heißt das nicht, dass Gott aufgehört hat, sein Reich zu bauen. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er wird seine Gemeinde weiter bauen. Als Augustinus sich auf seinen Tod vorbereitete, standen die Räuber, die Vandalen vor Hippo. Das war die Stadt, in der er als Bischof diente. Es war für Augustinus inzwischen ein alter Mann eine sehr tränenreiche Zeit. Überall, wo die Vandalen hinkamen, wurden Menschen gefoltert, vergewaltigt, ermordet. Geistliche wurden auf glühende Eisenroste gelegt und verbrannt. Und einige haben unter Qualen ihren Glauben abgeschworen und das geistliche Leben in vielen Ortschaften ist verstummt. Hippo war gut befestigt. Viele Leute sind in die Stadt hineingeflüchtet und Augustinus sah seine Berufung darin, diese Migranten, die sich dort jetzt Schutz gesucht haben, mit dem Evangelium zu trösten. Er war schon angeschlagen, aber er predigte, er übte Seelsorge aus an den Flüchtlingen. Nach 3 Monaten Belagerung wurde Augustinus von einem starken Fieber erfasst. Er bereitete sich auf das Sterben vor und bat darum, dass man die kurzen Bußpsalmen des Königs David nehme und an die Wand klebe. Auf Papier gab es damals noch nicht, das war eben was anderes. Und so, dass er von seinem Bett aus diese Psalmenworte sehen konnte. Und er flüsterte: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünde anrechnen willst, Herr, wer wird vor dir bestehen? Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Meine Seele hofft auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Am 28. August des Jahres 430 starb Augustinus im hohen Alter, im damals hohen Alter von 75 Jahren. Unser Ruhezitat finden wir in seiner, könnte man sagen, im weitesten Sinn in seiner Autobiografie, also in seinen Bekenntnissen, die zwischen 397 und 401 entstanden sind. Er hat sie in Latein geschrieben. Sie heißen im Original Confessio oder Confessiones, Plural. Und Confessio heißt so viel wie Bekenntnis der Schuld oder das Bekenntnis zum christlichen Glauben. Es kann beides bedeuten. Und genau das hat Augustinus beabsichtigt. Es sollte einerseits ein Schuldbekenntnis sein und es sollte andererseits ein Bekenntnis zum christlichen Glauben sein. Er hat es in zwei große Teile gegliedert. Die ersten 10 Teile handeln von ihm, von Augustinus. Er beschreibt dort sein Leben, seine Bekehrung. Und die letzten 3 Bücher drehen sich um die Heilige Schrift, insbesondere um die Auslegung des Schöpfungsberichts. Es geht um 2 große Fragen, mit denen er sich beschäftigt. Die eine Frage ist die Frage, ja, wie groß ist Gott? Wie viel Macht und wie viel Weisheit hat er? Und er kommt zu dem Schluss, Gott ist groß, Gott ist weiß und er ist zu loben. Und die zweite Frage dreht sich darum, ja, wie gelingt es, dass der Mensch am Ende Ruhe findet bei Gott? Uns begegnet in diesem Buch eine Spannung zwischen dem sterblichen Menschen auf der einen Seite und dieser sterbliche Mensch ist der Zeitlichkeit unterworfen und der ewige Gott auf der anderen Seite. Und Augustinus möchte klären, wie verhält sich das Zeitliche zu dem Ewigen? Da gibt es diesen hochinteressanten Abschnitt, den Augustinus über die Zeit geschrieben hat. Er lässt sich darüber aus, was ist Zeit? Die Bücher 1 bis 10 beschreiben anhand autobiografischer Erzählungen die Suche des Menschen zu Gott und die Bücher 13 oder 11 bis 13, in denen es um die Heilige Schrift geht, beschreiben Gottes Suche nach dem Menschen. Es geht dort, wie ich schon sagte, um die Auslegung des Schöpfungsberichts. Augustinus zeigt auf, dass Gott selbstgenugsam ist, dass Gott sorgenfrei ist. Und doch ist Gott sich nicht selbst genug und doch ist Gott nicht sorgenfrei. Gott braucht uns Menschen nicht, aber er sucht uns Menschen. Gott könnten uns Menschen egal sein, aber er geht uns Menschen nach. Er wendet sich den Menschen zu. Er sorgt sich für die zeitliche Menschenwelt. Gott ruht sich nicht aus, sondern er sucht den Menschen. Er will ihn aus seiner Zeitlichkeit, aus seiner Verlorenheit und aus seiner Unruhe heraus retten. Lesen wir das Zitat im Zusammenhang, das Eingangszitat aus den Bekenntnissen. Groß bist du, Gott, und hoch zu preisen. Groß ist deine Kraft und unermesslich deine Weisheit. Und preisen will dich ein Mensch, der doch nur ein Stücklein ist deiner Kreatur, ein Mensch, der einhergeht unter dem Druck seiner Sterblichkeit, dem Zeugnis seiner Sünde, dem Zeugnis, dass du dem Hochmütigen widerstehst. Und doch preisen will dich ein Mensch, dies Stücklein deiner Kreatur. Du selbst aber gibst den Antrieb, so beglückst du ihn, dich zu preisen, denn zu dir hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Adolf Harnack, der deutsche Kirchenhistoriker, ein liberaler, aber sehr kluger Theologe, der hat über diesen Absatz gesagt, man mag die unzähligen Bücher durchforschen, die über die Religion geschrieben sind, und man wird, das darf man kühnlich prophezeien, keine Stelle finden, in der auf 10 Zeilen so viel und so viel Wahrhaftiges gesagt ist. Augustinus eröffnet sein Werk, indem er Gott in Gebetsform anredet. Er setzt direkt zum Auftakt mit einem gewaltigen Lob Gottes an. Groß bist du, o Herr, und hoch zu preisen. Gut ist gut, groß ist deine Kraft und unermesslich deine Weisheit. Gekonnt hat er Auszüge aus 4 Psalmen eingeflechtet. Biblisch begründet setzt er das Oberthema der Bekenntnisse, Gott ist groß und über alle Maßen zu loben. Im Zentrum der 2. Strophe steht der Mensch, der jetzt antwortet auf die 1. Strophe. Augustinus spricht von sich und er meint doch die gesamte Menschheit. Er erklärt, sehr verdichtet, was er über den Menschen denkt. Er redet also auch von uns, von dir und mir. Und was sagt er? Er sagt uns, wir sind dazu berufen, Gott zu loben. Wir sind von Gott wunderbar geschaffen. Wir sind auf unseren Schöpfer hin entwickelt. Und obwohl Gott uns Menschen nicht braucht, hat er uns aus Liebe zum Zusammensein mit ihm gewollt. Wir sollen mit Gott zusammen sein, weil Gott mit uns zusammen sein will. Und wir sollen Gottes Dasein wahrhaben und in seiner Gegenwart leben. Dafür hat Gott den Menschen gut geschaffen. Er hat ihn mit Freiheit ausgestattet, auch mit der Freiheit zu sündigen. Der Mensch im Paradies sollte sich bewähren. Wählte er das Gute, dann lebte er in Übereinstimmung mit seiner Natur. Aber er konnte sich auch entscheiden, gegen seine Natur zu wählen, und er hat sich verführen lassen. Das Böse kam in unsere Welt. Die ersten Menschen haben ihre Freiheit missbraucht. Sie haben sich von der listigen Schlange dazu überreden lassen, jemandem mehr zu vertrauen als Gott, dem Schöpfer. Adam und Eva standen nicht unter dem Zwang der Sünde, sie vertrauten aber der Schlange mehr als Gott. Und so kam das Wissen über Gut und Böse in die Welt. Es wurde durch Ungehorsam erworben, und dadurch ist die Sünde als Folge die Ursache für den Tod in der Schöpfung, in der wir leben, geworden. Das meint er, wenn er davon spricht, dass der Druck der Sterblichkeit, das Zeugnis der Sünde in unserer Welt präsent ist. Der Mensch unterhalb des Sündenfalls ist so von der Sünde gezeichnet, dass er unfähig ist, so sagt Augustin, nicht zu sündigen. Der Mensch ist außerstande, aus eigenen Kräften das Lob Gottes zu singen. Und diese Unfähigkeit ist begründet durch sein Sein. Er ist ein kümmerlicher Abriss der Schöpfung. Er ist ein Sterbewesen unter der Sünde. Der Mensch ist pervertiert, verdorben. Sünde, Tod und Stolz drücken ihn nieder. Und in der dritten Strophe wechselt Augustinus dann die Perspektive. Er sagt, der Mensch unter der Sünde kann den Anfang nicht machen. Er kann die Beziehung nicht von sich aus zu Gott aufnehmen und Gott loben. Augustinus hat dem unerlösten Menschen die Freiheit abgesprochen, sich aus eigenem Vermögen Gott zuzuwenden. Gott selbst muss den Anfang machen und den Menschen anreizen, für Gott zu leben und ihn zu loben. Bevor wir jetzt nochmal zu dem eigentlichen Ruhezitat kommen, will ich jetzt auf einen sehr bemerkenswerten Punkt aufmerksam machen. Wir brauchen jetzt mal das Bild aus München, aus der Pinakothek. Da haben wir den sogenannten Kirchenväteraltar. Ich weiß nicht, hat den schon mal jemand gesehen von euch? Den Kirchenväteraltar in der alten Pinakothek München müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Auf diesem Altar finden wir vier Kirchenväter: Hieronymus, Augustinus, Gregor und Ambrosius. Und diese vier Kirchenväter gelten als die Väter, als die Architekten der alten katholischen Kirche. Und wenn wir lesen, was diese Männer geschrieben haben, dann müssen wir schon ganz genau hinschauen. Und es gibt bei Augustinus ganz viel zu finden, von dem ich sagen würde, glaubt das nicht, was er da geschrieben hat. Da lag Augustinus falsch. Das, was er da gesagt hat, das steht so nicht in der Bibel. Allerdings, darauf kommt es mir an, hat die katholische Kirche des Mittelalters selbst sich von Augustinus immer mehr entfernt, und es waren die Reformatoren, die die Gnadentheologie des Augustinus wiederentdeckt haben. Luther war Augustinermönch, und wenn ihr euch anschaut, seine Vorlesung über die Psalmen oder über den Römerbrief, er hat ganz stark mit Augustinus argumentiert. Genauso war das bei Calvin. Die katholische Kirche hat sozusagen den Augustinus ein bisschen abgeflacht, und die Reformatoren haben verstanden, Augustinus lag richtig, wenn er darauf hingewiesen hat, dass der Mensch nicht aus eigenem Vermögen in der Lage ist, zu entscheiden, ob er mit Gott leben will oder nicht. Und in dieser Frage sind die Reformatoren Augustinus gefolgt und sie sahen seine Lehre von der Bibel bestätigt. Wir Menschen, wir werden in Sünde geboren und wir richten unser Herz von Jugend auf das Böse und unser Herz, unser Wollen, unser Denken, unser Fühlen ist erlösungsbedürftig. Wir sind durch und durch von der Sünde gezeichnet und wir wollen gar nicht, dass Gott Gott ist. Deswegen ist sogar die Suche nach Gott letztlich irgendetwas Eigensinniges, was Egoistisches. Wir wollen Gott für unsere eigenen Zwecke einspannen. Und Augustinus hat gesagt, natürlich, wenn sich ein Mensch bekehrt, dann geschieht das nicht gegen den Willen des Menschen und auch nicht gegen das Denken. Und doch passiert da mehr. All das, was da geschieht in der Bekehrung, ist sozusagen getragen und eingehüllt von der wohlwollenden Gnade Gottes, die sich einem Menschen zuwendet. Wir Menschen wissen um Gott und wir leben mit der Erfahrung, dass wir unabgeschlossen sind. Aber unsere Herzen sind verfinstert. Anstatt Gott anzubeten, hängen wir unser Herz an das, was Gott geschaffen hat. Wir suchen Erfüllung in dem, was zeitlich und was irdisch ist. Und an einer Stelle sagt Augustinus, denn die Seele will seine Ruhe finden, will seine Ruhe finden in dem, was sie liebt. In ihnen aber findet sie keine, denn sie haben nicht Bestand. Was will er hier demonstrieren? Er will demonstrieren, dass unsere menschlichen Herzen, dein Herz und mein Herz, im Endlichen nie zur Ruhe kommen kann. Und er möchte das nicht einfach behaupten, er begründet das mit Erfahrungen aus seinem eigenen Leben, die aber aus seiner Sicht universelle Gültigkeit haben, weil das Leben der anderen Menschen, die er kennengelernt hat, genau das bestätigten, was er selber erfahren hat. Er suchte sein Glück in der Bildung, er suchte sein Glück in Freundschaften, er suchte sein Glück im Besitz oder im Sex. Und nie hat er gefunden, was er gesucht hat. Ganz im Gegenteil, die Gier des Menschen wächst, wenn Wünsche sich erfüllen. Es gibt hier kein Entrinnen. Es kann hier keine Antwort geben, weil Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen hineingelegt hat. Augustinus bekannte, ich trug in mir eine zerrissene, eine blutende Seele, die es nicht leiden wollte, dass ich sie trug. Aber ich fand keine Ruhestätte für sie. Um das mal besser zu illustrieren, was er hier sagt, wie sein Argument aufgebaut ist, möchte ich eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Jugend erzählen. Wir hatten als Familie, meine Eltern hatten eine Freundschaft zu einer Familie aus Russland, oben Nowosibirsk. Und diese Familie hatte eine Tochter, die hieß Maja, und ich habe dann so als Jugendlicher eine Art Briefwechsel mit ihr geführt. Und irgendwann nach der Wende konnte diese Familie nach Deutschland kommen und sie haben uns in Düsseldorf besucht. Und diese Maja, die war schon echt clever. Ich war ein junger Christ und ich wollte ihr unbedingt klar machen, warum ich an Jesus Christus glaube. Und ich habe also Zeugnis gegeben, ich habe ihr das erklärt. Und dann sagt sie so ein bisschen mitleidig zu mir, weißt du Ron, früher gab es bei uns nie Mandarinen, wo wir gelebt haben. Ich habe erst vor kurzem meine erste Mandarine kennengelernt und ich habe die geschält und gegessen und war total begeistert davon. Aber so nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, war die Einzigkeit verflossen. Heute ist eine Mandarine für mich nichts Besonderes mehr. Und ich sage dir, dir wird es mit deinem christlichen Glauben genauso gehen. Jetzt bist du begeistert von Gott und irgendwann wirst du merken, du bist sozusagen am Grund angekommen. Du weißt jetzt alles, was man über Gott wissen kann und Gott wird langweilig werden. Kluges Argument, aber wir merken hoffentlich, dass es nicht greift. Richtig ist, das Endliche kann unsere Herzen niemals sättigen. Es mag Erfüllung für den Augenblick geben, aber schon bald wieder stellt sich die Sehnsucht ein und man merkt, dass man nicht das gefunden hat, was man eigentlich sucht. Augustinus sagt dazu, das ist nicht die Ruhe, wo ihr sucht, Sucht immerhin, was ihr sucht, aber wisst, es ist nicht da, wo ihr es sucht. Ihr sucht das Selige im Gefilde des Todes, da ist es nicht. Wie könnte seliges Leben sein, wo doch gar kein Leben ist? Augustin macht uns klar, dass Gott ganz anders ist als alles Endliche und Zeitliche, alles das, was er geschaffen hat. Gott ist unendlich und bei ihm stoßen wir nie auf Grund. Bei Gott stößt unser Herz auf die Fülle schlechthin. Der französische Philosoph und Christ Pascal hat es mal mit diesen Worten zum Ausdruck gebracht. Er steht in der Tradition von Augustinus, ist also sehr stark von ihm geprägt gewesen. Er hat das so auf den Punkt gebracht. Die Stoiker, die Vertreter einer bestimmten Philosophenschule, sagen, haltet Einkehr bei euch selbst. Dort werdet ihr eure Ruhe finden. Und das ist nicht wahr. Die anderen sagen, geht nach draußen und sucht das Glück in der Zerstreuung. Und das ist nicht wahr. Die Krankheiten werden kommen. Das Glück ist weder außerhalb von uns noch in uns. Es ist in Gott, sowohl außerhalb von uns als auch in uns. Schöner kann man das fast nicht sagen. Ich denke, wir verstehen alle, was er damit ausdrücken möchte. Wir Menschen, wir sind unabgeschlossen. Wir brauchen, um wirklich Mensch zu sein, eine lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer, auf den hin wir angelegt sind. Und solange wir nicht in der Gottesbeziehung leben, sind wir ständig auf der Suche nach Erfüllung, Frieden und Ruhe. Wir finden sie aber nicht. Unsere Sehnsüchte signalisieren, dass wir offene Wesen sind und dass wir mehr brauchen als uns selbst. In dem, was irdisch ist, werden diese Sehnsüchte nie eine tragfähige Antwort finden. Wie könnte dort seliges Leben sein, wo gar kein Leben ist? Zwei Dinge müssen wir uns zum Schluss noch anschauen. Es könnte erstens der Eindruck entstehen, Augustinus will hier so etwas wie eine natürliche Religion verkündigen. Wir müssen nur nach Gott suchen und wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann ist alles in Ordnung. Aber so einfach ist das für Augustinus nicht. Nach ihm können wir uns nicht selbst einen Weg zu Gott bahnen. Ich hatte anfangs schon davon gesprochen, dass die letzten drei Bücher seiner Bekenntnisse darüber reden, wie Gott den Menschen sucht, wie Gott zu den Menschen kommt. Und es ist für Augustinus ganz klar, dass wir ohne Jesus Christus keine Beziehung zum Vater bekommen werden. Der Sohn Gottes wurde Mensch, er wurde vom Vater gesandt, er starb am Kreuz von Golgatha, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, damit wir mit dem Vater versöhnt werden können. Das Evangelium nach Johannes überliefert uns die Worte, die Jesus gesprochen hat. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Für Augustinus war das vollkommen klar, dass nur im Glauben an Jesus Christus das Leben und die Ruhe und die Fülle zu finden sind. Der Sohn Gottes ist gekommen, um dich zu suchen. Er sagt, so suchte ich nach dem Wege, die Kraft zu gewinnen, die mich befähigte, dich Gott zu genießen. Doch fand ich ihn nicht eher, als bis ich den umfasste, der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, nämlich den Menschen Jesus Christus. Der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit, der ruft und spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und woher wusste Augustinus das, dass er Jesus vertrauen konnte? Das lag daran, dass Augustinus eine sehr hohe Sicht von der Heiligen Schrift hatte. Er war davon überzeugt, dass das, was Gott dort hat niederschreiben lassen, dass das zuverlässig ist. Er hat die biblischen Schriften nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes. Er glaubte, dass die Autoren der Heiligen Schrift vom Heiligen Geist geführt und geleitet wurden und dass sie im Auftrag Gottes das geredet haben, was Gott selber sagen wollte. Schon im zweiten Absatz seiner Bekenntnisse beruft sich Augustinus auf Römer 10, Vers 14, wo Paulus fragt, ja, woher sollen die denn den Glauben haben, wenn sie von nichts gehört haben? Und die Antwort lautet so: Kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Immer wieder betete Augustinus darum, die Schrift als Anrede Gottes richtig zu verstehen. Nicht sein eigener Verstand hat das Licht in die Bibel hineingebracht, sondern die Bibel hat seinen Verstand erleuchtet. Er betete: Nimm hinweg alle Unbesonnenheit und alle Lügen drinnen aus meinem Herzen und draußen von meinen Lippen, denn deine Schrift ist meine keusche Wonne. Möge ich an ihr nicht irre gehen und andere durch sie irre führen. Zweitens, wer Jesus vertraut und seine Sündenschuld bei ihm ablegt und ihm nachfolgt, der hat tatsächlich Zugang zum Vater und der findet Frieden. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle. Matthias hat das heute Morgen ausgelegt, die ihr mühselig seid. Ich will euch erquicken. Wenn du heute hier bist und Jesus noch gar nicht vertraust, dann lade ich dich herzlich ein, dich an diesen Jesus zu wenden und die Sache klar zu machen. Vielleicht gehörst du zu denen auch Augustinus gehörte, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, aber sie sind erstmal nur so mitgelaufen und sie haben nie wirklich eine eigene Entscheidung getroffen, nie wirklich persönlich geglaubt und sich an Christus gewandt. Dann ist das eine Gelegenheit für dich, da Klarheit zu schaffen. Du kannst da gerne den Matthias, den Peter oder mich ansprechen. Und du, der du vielleicht schon 20 oder 25 Jahre mit Jesus unterwegs bist, du fragst dich vielleicht: Ja, ist das wirklich so? Ja, stimmt. Ich habe Frieden mit Gott gefunden. Aber irgendwie habe ich mir die Nachfolge Jesu leichter vorgestellt. Es kostet mich so viel Kraft. Und manchmal weiß ich nicht mehr weiter. Da ist so viel Widerstand von draußen, aber auch in meinem Herzen. Das ist alles so anstrengend. Augustinus kannte diese Situation. Ich habe hier noch ein Foto mitgebracht aus der Pinakothek in München. Da sehen wir den Teufel und Augustinus. Das Bild ist übrigens auf der Rückseite des Kirchenväteraltars. Also man sieht es nicht, wenn man durch das Museum geht. Noch nicht mal derjenige, der dieses Bild beaufsichtigt, wusste davon, dass da auf der Rückseite noch ein wunderschönes Bild ist. Es ist eines meiner Lieblingsbilder. Das dürft ihr jetzt zu IDEA melden. Also der Ron Kupsch, der hat ein Lieblingsbild, da ist der Teufel drauf. Das ist eine Meldung wert. Warum finde ich das Bild so interessant? Da steht der Augustinus als jemand, der für ganz viele Gläubige verantwortlich ist. Und da steht der Teufel. Und der Teufel hat nicht die Bibel in der Hand. Der Teufel hält dem Augustinus seine Sünden vor die Augen. Ein Lasterkatalog. Er zeigt dem Augustinus, wo er überall versagt hat, was er alles angerichtet hat. Das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Und das war für Augustinus völlig klar: Einerseits schenkt allein Gott durch Christus Frieden und Ruhe für unsere Seele. Es gibt jenseits von Christus keinen Ort auf dieser Welt, wo du das finden kannst. Und auf der anderen Seite war Augustinus klar, dass wir auf einer Pilgerschaft sind hin zur ewigen Sabbatruhe, so hat er das gesagt. Also wir sind auf dem Weg hin. Sabbatruhe ist sozusagen die wirkliche Ruhe. Das ist die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung, in der dann das sündige Fleisch nicht mehr präsent sein wird und wo wir vollumfänglich erlöst sind in dem Sinne, dass es ein Kampf zwischen Fleisch und Geist, zwischen unserer sündigen Natur und dem, was Gott will und der Kraft Gottes, die er durch seinen Geist schenkt, gar nicht mehr braucht. Und Augustinus hat gesagt: Solange wir auf der Pilgerschaft sind, werden wir einerseits diesen tiefen Frieden und diese tiefe Ruhe in Gott haben. Und das ist die Basis dafür, in unserem Kampf der Pilgerschaft standhaft zu sein und wirklich das zu tun, was Gott will. Er spricht davon, dass wir irgendwann dann in den Sabbat des ewigen Lebens eingehen und dann wird der Kampf vorbei sein. Aber bis dahin sei tapfer, bleibe dran. Und wenn du hinfällst und wenn du merkst, du hast wieder versagt und wenn der Teufel kommt und dir deinen Lasterkatalog vorhält, dann kannst du auf Christus verweisen und dann kannst du sagen, ja, Christus hat über meine Sünde triumphiert. Christus hat gewonnen und er hat mir den Zwang zu sündigen weggenommen. Er hat mich ausgerüstet mit geistlicher Kraft, sodass ich mit großer Freude und Liebe das tun will und das tun kann, was Gott von mir erwartet. Ich möchte noch beten, stehen wir dazu auf. Groß bist du, o Herr, und hoch zu preisen. Unermesslich ist deine Kraft und deine Weisheit. Wir haben das bei Augustinus gehört, dass wir zu dir hin geschaffen sind, dass wir dafür da sind, dich zu loben. Und doch merken wir, dass wir immer wieder deine Herrlichkeit eintauschen gegen das, was zu deiner Schöpfung gehört. Dass wir Dinge verwechseln, dass Dinge, die du geschaffen hast, zu unserem Gott werden. Dass wir die Erfüllung jenseits von deinem Sohn Jesus Christus suchen. Vergib uns und schenke uns selbst den Antrieb, unser Glück allein in dir zu suchen. Und lass unsere unruhigen Herzen Ruhe und Erfüllung finden bei dir. Schenke, dass wir vom Evangelium her denken, fühlen und wollen, bis zu dem Tag, an dem wir in den ewigen Sabbat eingehen. Im Glauben zu deiner Ehre. Amen.